Unbedingt Fernsehen.
Ich auch nicht.
Es ist ja auch wirklich nichts im Fernsehen, was man gern sehen möchte.
Zwei glorreiche Halunken. Patricks Heimkino.
Tja, und du hast uns diesmal einen besonderen Dokumentarfilm mitgebracht. Eine dänisch-deutsche-tschechische Produktion, ein Nobody gegen Putin. Dann geht es um einen pädagogischen Projektleiter in einer russischen Kleinstadt im Ural, Karabasch. Und bevor wir über den Film reden, hören wir mal einen ganz kleinen Ausschnitt an.
Manche hatten Mühe mit den neuen Wörtern im Lehrplan. Der Geschichtslehrer Abdulmanow dagegen nahm das alles mit Begeisterung auf.
Als nächstes geht es um die wirtschaftliche Komponente dieses hybriden Krieges und die gegen unser Land verhängten Sanktionen. Wie ihr wisst, leidet nicht Russland am meisten unter diesen Sanktionen, sondern Europa. Denn ohne Energieressourcen, also ohne unser Gas, Öl und so weiter, kostet eine Tankfüllung für einen PKW in Frankreich derzeit mehr als 150 Euro. Die Franzosen werden bald wie Musketiere auf Pferden reiten. Und der Rest Europas auch.
Soweit ein Ausschnitt aus Ein Nobody gegen Putin, aktuell auch für den Oscar nominiert als bester Dokumentarfilm. Mhm. Und wir können ja mal sagen, die Ausgangslage dieses Films ist ja schon ziemlich interessant, weil hier wird von einem Lehrer erzählt, der quasi qua Amt in seiner Funktion sowieso Filme dreht und deswegen immer mit der Kamera unterwegs sein darf. Er darf den Alltag in einer Schule in seiner Heimat Stadt Karabasch festhalten und fällt deswegen gar nicht groß auf, hat aber Kontakt ins Ausland aufgenommen, um eigentlich zu dokumentieren, wie die Propaganda nach dem Angriff auf die Ukraine in Schulen auch funktioniert. Aber offiziell ist er unterwegs, um eigentlich Aufnahmen zu machen, weil das Bildungsministerium gesagt hat, man soll jetzt wirklich da eben diese Linie fahren und natürlich eben erzählen, was da passiert, Geschichtsunterricht, das dokumentieren. Und er nutzt das eigentlich aus, ist eigentlich so eine Art trojanisches Pferd, wenn ich das richtig zusammengefasst.
Er hat halt Glück und ich würde sogar einen Schritt weiter gehen, er wird für Propaganda benutzt und er propagiert.
Also er ist eigentlich auf der offiziellen russischen Seite.
Deswegen darf der in der Schule drehen. Also ich würde nochmal ein kleines Stück zurückgehen, das ist ein Schulsozialarbeiter, ist das, und der ist kein Lehrer, das ist nämlich das Besondere, der darf da zwar Kurse angehen, hat aber auch so ein extra Büro und man muss es vorstellen, das ist ein sehr sensibler Mensch. Also ich weiß gar nicht, wie heißt er denn jetzt, ist ja auch egal, Nobody. Na,
das kann man schon sagen, er ist Pavel Pascha genannt Kalankin.
Genau. Und der hat eigentlich in der Schule immer nur mal so gefilmt und irgendwann hat jemand gesagt, ey, können wir die Aufnahmen nicht benutzen? Und er hatte schon seine Kündigung eingeleitet. Also wird alles wirklich dokumentiert und alles auch gezeigt, also das ist eine Dokumentation. Und dann entscheidet er sich, diese Bilder zu nehmen und es geht halt schon von Beginn an, geht es darum, wurde schon Spannung aufgebaut, dass er das rausschmuggeln muss. Und deswegen ist das auch keine russische...
Das ist eine klassische Rahmenhandlung. Ja, genau. Ne? Also dass man am Anfang schon sieht, er muss dann gehen. Und genau. Er hat ein Rückflugticket gebucht, damit es sich auffällt, aber er wird sich ins Ausland absetzen mit diesem gefilmten Material.
Genau.
Und dann gibt es eben diese Rückblende, die eben anfängt im Februar 2022, genau, zum Zeitpunkt, als eben Russland die Ukraine angegriffen hat.
Ja, genau. Und das ist schon das Besondere. Und hier sind wir nämlich schon im Filmbereich. Und er wurde ja auch in Deutschland mit co-produziert, also Arte hat ihn ja auch produziert oder vermarktet ihn. Und das ist erstmal das Besondere, dass man so, bevor eigentlich ein Filmemacher anfängt zu drehen, schon Material hatte. Er hatte schon ganz viel. Und er filmt sich auch selber, also der ist wirklich auch, man sagt ja immer so schön, die Figur muss auch passen, und er filmt sich halt auch selber und redet manchmal auch mit der Kamera, weil er sagt, er hat niemanden, mit dem er darüber reden kann, weil wir könnten ja jetzt nicht über Putin herziehen, wenn wir jetzt in Russland leben würden. Das würde nicht funktionieren. Und das ist genau das, was er uns so zeigt. Und das Schöne bei Aufnahmen ist ja, bei Doku-Aufnahmen ist, wenn sie nicht geplant waren. Und so haben wir schon die ganze Exposition, haben wir eigentlich nur über so einen schrillen Typen in einer russischen Schule. Und das für so ein heftiges Thema war brillant.
Das muss ich auch mal sagen, weil ich auch so gedacht habe, ich habe so wie du auch den Film geschaut und dachte, na, wir wollen ihn ja besprechen, deswegen schaue ich ihn an. Und ich war aber sofort drin in dem Film. Ich muss auch sagen, der Film ist, und da kann man dann später auch noch drüber streiten, ob sozusagen, weil hier geht es ja um Propaganda, ob der Film nicht auch bewusst emotionalisiert. Das ist ja immer eine Frage, die ja berechtigt ist. Aber ich finde, das kann ich erstmal ganz neutral sagen, ich finde ihn sehr, sehr clever aufgebaut. Also auch das, was du gesagt hast, dass er zwischendurch selber in die Kamera spricht, was er nicht nur für den Film macht, sondern ich glaube auch so ein bisschen für sich, weil das, er sagt es zumindest so, ob das dann tatsächlich so gewesen ist. Für ihn war das ein bisschen auch so wie so eine therapeutische Maßnahme. Er wusste nicht, wie man sich anvertrauen kann, also vertraut er sich der Kamera an.
Ja, genau.
Aber er wusste natürlich schon, dass er das Material dann sich später auch verwenden wird. Aber ich finde das alles sehr, sehr clever montiert.
Ich glaube, dass, man kann ja immer das auch so ein bisschen sagen, ich meine, wenn du als Dokumentarfilm für einen Oscar nominiert bist, so viele, also es gibt, wie viele Dokumentationen werden im Jahr veröffentlicht? 6.000. Und da die 5 rauszunehmen, finde ich schon mal spannend und ich finde es auch clever, den einzureichen, weil ich auch sagen muss, der ist ja auch clever gemacht. Und das ist wie auch wirklich diese trojanische Pferd, hast du gesagt, aber dieser Doppelagent. Ja,
oder so kann man es auch
das
formulieren.
Das ist ja jetzt schon beim Erzählen ist das schon spannend. Und dann hast du noch so einen Typen, der da wirklich, also ich glaube, das ist schon ein schräger Vogel auch an der Schule gewesen. Also ich glaube, der Film
war immer auffällig, das sagt er über sich. Also er passte nicht so zu den anderen, ne, und war dann an der Schule, schräger Vogel, hast du gesagt. Aber er ist schon auch eine Persönlichkeit und das entdecken wir auch so während des Films. Ja, also am Anfang denkt man so, ja, das ist so ein etwas molliger Typ, so ein bisschen untersetzt. Und du merkst aber zunehmend, wow, also auch wie er mit den Schülern umgeht, hat er auch, wie du sagst, als Sozialarbeiter wie so eine Art Raum, also Vertrauenslehrer, genau, würde man hier sagen, ja, also wo die Schüler und Schülerinnen sich treffen können. Also und ich verstehe auch, warum die Schüler und Schülerinnen ihm zugeneigt sind, weil er eben so ist, wie er ist.
Ja, und Du triffst damit voll auf den Punkt. Und das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich so am Anfang habe gesagt, naja, der Typ filmt sich da auch irgendwie selber. Und nach, das ist immer das Schöne an einem Film und man braucht da keine 6 Stunden dafür, hast du 2, 3 Szenen, wo er dann so, also zum Beispiel, als er mal sagt, er sieht im Fernsehen irgendwie Protestler und sagt so, ja, aber das bin ich nicht.
Und das ist das ehrlich in dem Moment.
Das kennen wir auch. Wir sitzen auch vorm Fernseher. Und ich habe mich so angesprochen gefühlt. Und er sagt, ich bin einfach nicht so jemand. Und der zeigt auch ein paar Archivaufnahmen aus dem russischen Fernsehen, wie eben auch Leute da verprügelt werden und weggetragen werden. Und er sagt, das ist nicht mein Protest. Das ist nicht das, was ich ausübe. Und das ist halt so eine Metaebene. Wozu ist Kunst denn gut? Und das ist es ja schlussendlich, das ist ja kein ausgebildeter Dokumentarfilmer, den es rein um Informationen geht, damit der Speer und er Teil 3 drehen kann. Nein, das ist ein Typ, der irgendwie gerne eine Kamera benutzt hat und Filme gerne benutzt hat, und das ist ein Geschenk. Und dann macht er solche Sachen noch rein, deswegen rein formell, rein inszenatorisch, ist die Oscar-Nominierung vollkommen gerechtfertigt, weil das ist was anderes.
Muss ich auch sagen, mir ging es auch so, dass ich dachte, ja, was ich eben beschrieben habe, schau es dir mal an, weil wie du meintest, es gibt so viele Dokumentarfilme, die eben auch so vor sich her plätschern, die wichtige Themen haben, aber die es eben nicht schaffen, weil eine Dramaturgie braucht es, das will immer keiner hören, weil viele denken immer so, das Thema, wenn das wichtig ist, dann ergibt sich der Rest von selbst. Nee, du musst schon auch ein Konzept haben, und das hat dieser Film, und dann ist er natürlich auch, und das kann, deswegen sagen wir das auch, hast du jetzt mitgebracht als Empfehlung, jeder soll sich ja selbst eine Meinung bilden. Aber mir ging es wirklich so, ich bin immer mehr in die Situation dieser jungen Menschen reingerutscht. Jetzt klinge ich schon sehr kitschig und pathetisch, aber es war am Anfang, wie du sagst, noch alles sehr hart. Es war ja noch vor dem besagten 24. Februar 2022, als Russland dann die Ukraine dann einmarschiert ist, gibt es ja noch ganz harmlose Aufnahmen, als die Kinder singen und so, und wie du es beschrieben hast. Und dann merken wir, dass hier irgendwas passiert, dass immer mehr Gesetze erlassen werden, die mit der Wehrpflicht zu tun haben, wo es um Vaterlandsfriede geht. Und man, also zumindest im Film wird es dann so montiert, dass ich auch zunehmend das Gefühl habe, dass sich auch die Schüler und Schülerinnen verändern oder dass das Schweigen immer mehr eine Rolle spielt.
Es werden ganz klare Vergleiche zwischen den einzelnen Personen, die in diesem Film auftreten, auch gezeigt. Und man kann ja auch mal ein bisschen tiefer noch reingehen, das finde ich gar nicht schlecht. Also es wird zum Beispiel begleitet, wie Schüler von ihm oder Schüler, mit denen er gearbeitet, in den Krieg gegangen sind und wie die sich verabschieden. Jetzt kann man sagen, okay, das sehe ich jetzt 2-mal in dem Film, aber das ist egal. Diese Teil des Verabschiedens, das kann uns allen passieren. Also ich sage auch immer, jetzt Wehrpflicht wird eingeführt, auch in Deutschland, Punkt. Also muss ich jetzt umziehen mit meinem Sohn, ja, damit der nicht in den Krieg geht oder was? Also diese Frage.
Aber sowas habe ich auch gedacht, wie wäre das denn jetzt?
Ich habe da sofort, hat das mich getroffen, und ich sage immer wieder, wenn es ein Autor gibt wie Erich Kästner, der 33 eigentlich schon geschrieben hat, bitte verlass das Land, wünsche ich mir, dass in Deutschland das auch passiert, dass da Joko und Klaas, keine Ahnung, eine Rede an die Nation und sagen, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, flieht, ihr Narren. Und das hat mich so getroffen und das hat mich auch so mitgenommen, dass ich über vermeintliche Schwächen wirklich richtig gut hinwegsehen konnte.
Da können wir auch gerne drüber reden. Mir ging es auch so, die vermeintlichen Schwächen, ich habe es schon so gesagt, also für mich ist es keine Schwäche, aber das kann jeder anders sehen, das frage ich dich auch. Ist es dann so, am Ende wird dann ein bisschen mehr Musik und Zeitlupe eingesetzt, und dann kann man ja auch, also Kritiker können dann sagen, naja, du thematisierst die Propaganda, aber machst diesen Film jetzt auch gefühlig und manipulierst jetzt auch in dem Moment Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich konnte sehr gut damit leben, ja. Ich war am Ende auch emotionalisiert. Also er hat dann sein Ziel erreicht, wenn er das so macht. Ich fand es jetzt aber auch nicht mit der Brechstange, dass ich jetzt so dachte, das kann jeder anders empfinden. Weiß nicht, wie es dir ging.
Nee, Brechstange war es nicht. Aber es ist schon aufgefallen, dass er als Held dastehen soll. Also das ist so, das ist wirklich so, er hat sich halt mit einem in Europa in Verbindung gesetzt und der hat die Dokumentation quasi gemacht. Aber eigentlich ist das schon seine Dokumentation, weil er eigentlich alles geliefert hat und der andere eigentlich nur noch Schneidetisch groß besitzen musste.
Der andere, meinst du denn, David Borenstein, interessanterweise ein Amerikaner, obwohl es jetzt eigentlich eine dänische Produktion ist, für Dänemark geht er auch ins Oscar-Rennen. Und dann interessant bei der Kamera, neben eben Pasha Talankin, also um den es hier geht, die Hauptfigur, war noch ein anonymer Kameramann dabei, und das fiel auch auf, weil oft ist er im Bild zu sehen und da gibt es eine offenkundig zweite Kamera, er muss noch einen Helfer vor Ort gehabt
Definitiv,
haben.
Aber auch hier sind wir jetzt natürlich an dem Punkt, keiner will natürlich mit dem Film in Verbindung gebracht werden. Und dass er die Schüler da so nimmt, und da könnte man jetzt könnte man auch, also es steckt noch so viel Potenzial drin. Man hätte alleine schon sagen können, machen wir nicht Propaganda mit diesem Film? Wäre eine schöne Auseinandersetzung gewesen. Wäre auch nicht das erste Mal in der Dokumentation, dass das Team sich selber fragt. Also Free Solo, der hat den Oscar gekriegt, weil das Kamerateam währenddessen sagt, du, ich will hier nicht filmen, wie hier jemand abstürzt und man ein Meeting zeigt. Und das sind so die Besonderheiten und das hat dieser Film eben auch. Deswegen verzeiht man ihm auch diese, sage ich mal, filmischen Mittel, die hier verwendet werden. Hätte er nicht unbedingt gebraucht, aber er hätte das auch ruhig noch ein bisschen weiterführen können, wie das wirklich auch ist. Ich meine, er zeigt ja auch Schüler und Schülerinnen und die äußern sich auch, oder eine Lehrerin, die sagt, ja, ich krieg das alles jetzt gerade nicht hin. Und ich meine auch unser Propagandalehrer, es gibt so einen richtig krassen Propagandalehrer. Ich
mir ein Geschichtslehrer
gedacht,
ist das.
Da habe ich mir auch gedacht, also der wird dann so als Gehirn gewaschen, von ihm beschrieben, also sein Gehirn wohl gewaschen, und dieses Nichtverstehen der Wahrheit und der Realität ist natürlich ein Paradebeispiel, wie viele in Russland aus vermeintlicher westlicher Welt da ticken, nämlich so total verblendet. Aber das sind trotzdem auch Akademiker, das sind trotzdem auch Menschenfischer, auch Leute, die wissen, was Manipulation ist. Und hier sozusagen, da traut sich halt keiner was zu sagen. Also es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber wenn dieses ganze System da endlich mal kaputt gegangen ist und man wirklich eine Aufarbeitung mit Zeitzeugen macht, wird da Sachen, also wenn wir jetzt schon das sehen, was da noch ans Tageslicht kommt, was wir mit unserer westlichen Sichtweise nicht sehen wollen, aber da ist so viel real, also was wir uns vorstellen. Und deswegen ist das auch, wenn man den Film so guckt und man diesen Bösewicht zeigt, sag ich mal, es gibt wirklich einen ganz klassischen Bösewicht, der wirklich, er ist schuld an allem gefühlt und er macht so, wie es der Staat will, habe ich dann zwischenzeitlich auch so gedacht, schade eigentlich, dass man ihn so stereotypisiert.
Aber interessanterweise, und deswegen schaut euch diesen Film an, jeder kann das ja anders lesen, der ist der Bösewicht, der Geschichtslehrer. Aber ich habe nur gedacht, wenn ich da jetzt ein 7-8-jähriges Kind wäre und würde bei dem sitzen, der hat das schon sehr geschickt gemacht, diese Propaganda. Und das lernen wir auch in dem Film. Und das ist ja auch in anderen Systemen schon passiert und passiert immer wieder, dass man immer auf die Kinder, auf die Jugend geht, ja, weil die beeinflussbar sind. Und ganz ehrlich, würde ich bei ihm Unterricht haben, wäre ich wahrscheinlich jetzt auch ein überzeugter Putin-Anhänger.
Ja, und zeigt, wie gefährlich das ist. Und umso wichtiger ist es, dass dieser Film jetzt die großen Lichtspielhäuser dieser Welt jetzt nicht unbedingt erobert. Wir werden ja gleich sagen, wo man ihn in Deutschland gucken kann. Aber dass er bei der Oscar-Verleihung ist und Ich habe die anderen jetzt alle noch nicht gesehen, aber so ein Thema, so ein Zeitgeist, das trifft immer gerne.
Wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, wir kennen nicht die anderen vier Filme, die sind ja in der Regel alle herausragend. Aber ich wäre jetzt nicht verwundert, weil ich diesen Film, um das mal zu sagen, trotz dieser kleinen Abzüge, die wir gerade genannt haben, finde ich ihn wirklich so außergewöhnlich, dass ich mir auch vorstellen kann, dass ein Nobody gegen Putin sogar den Oscar als
bester Dokumentarfilm bekommt. Allein der Titel ist schon geil. Eigentlich sagen wir ja immer so, dass man immer so mit so einer Betroffenheitspädagogik rangeht. Und das macht er auch. Aber der Film macht es nicht. Und das ist ein Unterschied. Und das ist mir in diesem Film auch klar geworden. Und ich merke jetzt auch beim Reden, dass der Film wächst und wächst. Also ich muss wirklich sagen, ich habe den geguckt und als dann auch Vergleiche, ich will es nicht sagen, aber was mit der Jugend so perspektivisch noch so passiert, so gezeigt wird, ich krieg da Angst und ich arbeite im sozialen Bereich und ich sehe viele junge Menschen und wenn die wirklich in sowas mit hineingezogen werden, die werden nicht nur traumatisiert, die werden generationenübergreifend traumatisiert und dass das nochmal passiert, obwohl wir doch alles 39 bis 45, also es ist ja so viel dokumentiert, es ist für alle zugänglich und wir wissen alle, das geht nicht gut aus, das geht einfach nicht und das versteht man.
Trotzdem passiert es immer wieder und auch um den Finger da auf Russland zu zeigen,
wieder.
Auch hier merken wir, wird sukzessive noch, das ist alles freiwillig, aber werden ja auch wieder Leute eingezogen, noch, also es werden ja gerade wieder seit 1. Januar auch wieder Bewerbungsbögen verschickt, also es geht ja hier auch in eine bestimmte Richtung in unserem Land und deswegen sieht man immer so, weil am Ende ist es so, wie du sagst, man hat ja eigentlich die Referenzen, trotzdem wird man nicht schlauer draus, jetzt sind wir schon auch in so einem pädagogischen Seminar fast, aber ich finde, und das ist auch die Qualität von diesem Film, das merken wir ja auch gerade, du hast gesagt, der wächst weiter und das ist auch ein Film, bei dem habe ich das Bedürfnis danach auch zu reden und nachzudenken und das ist definitiv eine Stärke.
Das ist eine absolute Stärke und ich merke auch, es ist, wir reden nicht pädagogisch, ich glaube, wir reden menschlich, weil es geht hier nicht um Geschlecht, Hautfarbe oder sonst was, kein Mensch hat es verdient, in den Krieg geschickt zu werden, Punkt. Und da gibt es auch keine leichten Pros, da gibt es nur ein Nein, das gibt es nicht, das ist Quatsch und es muss andere Wege einfach geben. Ich muss trotzdem sagen, fand den Film unterhaltsam. Das war ein klasse Film und den kann ich jedem nur empfehlen. Und Reinhard wird uns jetzt nämlich sagen, dass den nämlich jeder auch gucken kann.
Ja, das ist das Schöne. Es ist nämlich in der ZDF-Mediathek bzw. der Arte-Mediathek, also ist ja eh verknüpft, da einfach eingeben, ein Nobody gegen Putin. Und da könnt ihr wirklich diesen herausragenden Dokumentarfilm euch anschauen.
Forgive me, hearer, I cannot stay. He cut out my tongue, there is nothing to save. Love me, O Lord, he threw me away. He laughed at my sins, in his arms I must stay. He wrote, I'm broke. Please send for me. But I'm broken too and spoken for. Do not tempt me. Her skin is white and I'm light as the sun. So holy light shines on the things you have done. So I asked him how he became this man. How did he learn to hold fruit in his hands? And where is the lamb that gave you your name? He had to leave though I begged him to stay. Left me alone when I needed the light. Fell to my knees and I wept for my life. If he had have stayed, you might understand. If he had have stayed, you never would have taken my hand. He wrote, I'm low, please send for me. But I am broken too and spoken for, do not tempt me. And where is the lamb that gave you your name? He had to leave though I begged him to stay. Begged him to stay in my cold wooden grip. Begged him to stay by the light of this ship. Me fighting him, fighting life, fighting dawn. And the waves came and stole him and took him to war. He wrote, I'm broke, please send for me. But I'm broken too and spoken for, do not tempt me. Forgive me, hearer, I cannot stay. Cut out my tongue, there is nothing to save. Love me, O Lord, he threw me away. He laughed at my sins, in his arms I must stay. We write, that's all right. I miss his smell. We speak when spoken to, and that suits us well. That suits us well. That suits me well.
Ihr habt es ja schon mitbekommen, wir haben die vergangenen Tage schon darüber berichtet und sind ja mitten auf der Berlinale und deswegen spielt auch in diesem Filmmagazin die Berlinale eine Rolle. Die Berlinale, das sind die internationalen Filmfestspiele Berlin, die gehen noch eine gute Woche bis nächsten Sonntag. Am 22. Februar endet das Ganze mit einem Publikumstag und jetzt am Donnerstag ist es losgegangen mit dem Eröffnungsfilm No Good Man. Heißt der überhaupt so?
Weißt du, was die Berlinale einfach machen? Sie sollten uns dieses Heft schicken. Ja. Dann hätte ich da schön reinlesen können und so.
Warte mal, das ist die Fahrt wieder. losgegangen mit dem Eröffnungsfilm No Good Men und heute sind wir am dritten offiziellen Tag. Und Patrick, wir haben jetzt mal geschaut, welche Wettbewerbsfilme, du schaust ja sehr viele dieser Wettbewerbsfilme, ist die wichtigste Sektion. Am Ende gibt es ja dann auch die Bären für diese Filme und wir gucken jetzt mal direkt hinein, was du heute alles für uns
schauen wirst. Lies mal vor, ich weiß es nämlich nicht, Reinhard.
Und so läuft es ja auch wirklich. Du weißt ja oft nicht,
was davor
geht auf und du weißt nichts. Also, Titel ist Da-O.
Erzähl mal.
Ich lese hier einfach auch nur den Text, weil viel mehr kann man auch wirklich als Besucher oder Besucherin nicht machen. Eine Hochzeit in Frankreich und eine Gedenkfeier in Guinea-Bissau. Mhm. Auf zwei Festen verweben sich die Lebensfäden zwischen den Generationen einer Familie, die in beiden Welten zu Hause ist und zwischen ihnen hin und her reist. Eine unaufhörliche, kreisende Bewegung. Es spielen ja verschiedene Schauspieler, die wir aber alle nicht kennen, aber das ist erstmal die Geschichte.
185 Minuten habe ich gesehen. Das ist immer ganz wichtig, damit ich weiß, auf was muss ich mich einlassen. Also wir sind in einem 3-Stunden-Film,
Da hast du heute einiges vor, ja?
Wo zwei Feste aufeinanderprallen. Ja, klingt erstmal nicht unspaßig, sage ich mal. Könnte natürlich, wenn ich 180 Minuten lese, dann weiß ich nicht, wie hoch das Pace ist, weil 180 Minuten in eine Geschwindigkeit zu machen, ist wirklich schwierig. Aber ich finde es erstmal gut, und das muss ich jetzt mal dazu sagen, dass ich es zeitlich eingeordnet bekommen habe. Weil meistens kriegst du immer so gesagt, Luise lebt in Island und hat zwei Hunde. Wir verfolgen ihren Alltag.
Ich bin dabei.
Ja, das ist eigentlich Berlinale und ich finde das hier schon wesentlich spaßiger. Deswegen mal gucken. Aber da muss ich ein bisschen Sitzfleisch mitbringen, ja?
Ja, du musst Sitzfleisch mitbringen. Ich habe gute Nachrichten. Der nächste Wettbewerbsfilm, der ist nur halb so lang.
Erzähl
der geht
mal.
Nämlich nur anderthalb Stunden.
Ja.
Und um dich schon mal so ein bisschen zu catchen, möglicherweise mit dem neuen James Bond, wenn das denn wird. Callum Turner ist ja hoch gehandelt. Der spielt in diesem Wettbewerbsfilm die Hauptrolle. Und unter anderem
Jamie Bell
ist mit dabei. Also es ist eine italienisch-deutsche, spanische, britische Co-Produktion. Und der Film heißt Rosebush Pruning. Ich lese auch hier vor, worum es geht.
Erzähl mal.
In einer spanischen Villa leben die vier US-Geschwister Jack, Ed, Anna und Robert im Reichtum und Abgeschiedenheit. Als Jack mit seiner Freundin zusammenziehen will und Ed die Wahrheit über den Tod ihrer Mutter aufdeckt, beginnt das Familiengefüge zu zerfallen. Also Chronik eines Zerfalls einer Familie durch einen bestimmten Anlass. So fasse ich es jetzt nochmal zusammen.
Klingt ein bisschen theaterhaft. Ein Ort wahrscheinlich, vier Darsteller. Da kommt es aufs Drehbuch an. Geht nur 94 Minuten, länger darfst du sowas eigentlich auch nicht machen.
Ja, aber hat er auch damals gut funktioniert, gab es auch einen Berlinale-Film, der hieß The Party.
Ja,
der war
79
der
Minuten.
Kürzeste
oder 72 Minuten.
Und hat gut funktioniert.
Der war großartig. Der war wirklich großartig.
Vielleicht wird das ja wieder sowas, ja. Ich weiß, dass Felix vom Kinoclub, Grüße gehen raus, will unbedingt diesen Film sehen, weil der Kinoclub damals auch The Party, als die jetzt 50
übergangen sind, haben sie das zweite Mal
Überraschungsfilm gezeigt. Also vielleicht wird das wieder sowas, ja. Hofft bestimmt auch Felix, ja. Dann haben wir noch einen dritten und letzten Wettbewerb für den heutigen Samstag im Angebot, der heißt Jon Lapsi, also Nightborn auf Englisch, ist ein finnisch-litauisch-französischer-britischer Film. Also merkt schon, es sind oft jetzt inzwischen Co-Produktionen. Und auch hier lese ich kurz die Handlung vor. Mhm. Bist du bereit? So ein bisschen, ich schlage wieder das große Buch auf. Saga und Jon möchten unbedingt eine Familie gründen und ziehen in Sagas Elternhaus in den finnischen Wäldern. Doch nach der Geburt ihres Babys verwandelt sich ihr Traum von einem gemeinsamen Kind in einen Albtraum. Nur Saga ahnt die beunruhigende Wahrheit. Also auch hier wieder, dass eine Familie plötzlich zerbröckelt. Keine Großfamilie, sondern eine Kleinfamilie.
Also dysfunktionale Familien sind gern gesehen auf Festivals. Wir sehen uns ja gern das Leid anderer auch an. Hier ist natürlich, aber ich finde das ganz schön, was heißt das? Würde der jetzt im Sinister die Woche laufen, würde man wahrscheinlich sagen, oh, Horror.
Habe ich auch erst gedacht, als ich es jetzt so gelesen habe, dass es so weitergeht. Ja, dass dann wieder irgendwas um die
Aber
Ecke kommt.
Aber du hast vergessen, wo er läuft. Er läuft nämlich nicht im Sinister, sondern auf der Berlinale. Das heißt,
Kunstkino.
Aber, und da möchte ich mal eine große Lanze auch fürs letzte Jahr. Letztes Jahr lief ein Film, der hieß L'Imperium. So hieß der, glaube ich. Da hatte ich plötzlich Lichtschwerter in irgendeinem französischen Dorf. Und da, wo irgendwelche Kathedralen und fremde Welten waren, und Aliens, die den Kampf auf der Erde gemacht haben über Christen und Kapitalismus. Da muss ich ganz klar sagen, diese Beschreibungen sind alles und nichts. Die sollen vielleicht sagen, wohin oder dass man jetzt hier nicht in einem Animationsfilm sitzt. Aber sonst ist das vollkommen egal. Deswegen, ich finde, alle drei haben haben mich nicht abgestoßen. Also das muss ich ganz klar sagen. Ja, wenn ich dann lese, Familiendrama 19. Jahrhundert, Ausstattungskino, da bin ich raus. Oder ein Emilia Erhardt Biopic auf der Berlinale. Da weiß ich,
diese Fliegerin ist das, oder?
Ja, genau. Ja. Wen hatten wir denn jetzt hier letztes Jahr, wo ich so wahnsinnig enttäuscht war, der dann auch wirklich ins Kino kam.
Was häufiger enttäuscht, ich weiß es nicht mehr genau.
Ja. Über eine Schriftstellerin, und da kam manchmal so ein Blödsinn raus. Und gleichzeitig liest man dann irgendwie Sterben, 180-Minuten-Film, ja, eine Familie, die zerbröckelt und sich mit dem Tod auseinandersetzt. Das klang so langweilig, und das war einer meiner Lieblingsfilme damals. Aber wenn ich in die Pressekonferenz hätte, ich am liebsten gesagt, dafür gibt's Preise. Gab ja auch einen Preis, bestes Drehbuch. Also es ist wirklich Lotterie, aber die drei, ja, da ist was möglich. Da als bin ich optimistisch, da positiv optimistisch, eingestellt.
Also ich hab jetzt nicht, okay. Als Goodie gibt es sozusagen noch, wir lohnen uns schon mal an den morgigen Sonntag, weil da ein wichtiger Film läuft, den sich viele Freunden, der österreichische Beitrag ist eigentlich eine österreichisch-deutsche Co-Produktion. Ja. Rose heißt der, aber geht für Österreich sozusagen ins Rennen.
Nicht Rose?
Ja, das ist eine gute Frage.
Österreich-Deutsch und dann steht da Rose. Rose.
Dann ist es Rose.
Also Rose wird der englische Titel sein, aber
das kriegen wir doch. Also sagen wir mal Rose. Und das ist entscheidend, Sandra Hüller, die jetzt demnächst dann offenkundig in zwei Filmen wieder zu sehen ist. Einmal Der Astronaut mit Ryan Gosling, der läuft jetzt nicht auf der Berlinale, und Rose. Sieht aus nach einem Schwarz-Weiß-Film, wie sich es auch gehört. Weltpremiere im Übrigen auch dann morgen. Ja,
ja, aber das ist das Mindeste, muss ich gestehen.
Ja, das ist auch mit Bedingungen. Es kann nicht sein, dass der schon überall rum gefahren ist, der Film auf allen Festivals schon gewonnen hat und dann auch noch Berlinale abgefrühstückt wird.
Das ist Quatsch. Nein, also ein Special Screening, aber ich glaube, für einen Wettbewerb darf er vorher nicht gezeigt worden sein.
Ich befürchte, wenn ich jetzt die Geschichte vorlese, was spielt im 17. Jahrhundert, da wirst du jetzt schon die Nase runzeln, hast du ja eben gerade gesagt.
Aber ich sehe das Bild von Sandra Hüller nebenbei, das hilft.
Ja, und es wird jetzt wahrscheinlich wie immer nicht viel verraten, aber hier der offizielle Pressetext der Berlinale zu Rose. Im 17. Jahrhundert kommt in deutschen Landen ein Soldat in ein Dorf und behauptet, der Erbe eines verlassenen Gutshofs zu sein. Doch den Mann umgibt ein rätselhaftes Geheimnis, und das Misstrauen der Dorfbewohner hinsichtlich seiner Identität wächst. Was soll ich dir was sagen? Ich glaube, der Mann, ich weiß es jetzt wirklich nicht, du weißt, ist Sandra Hüller. Also Sandra Hüller spielt, ich glaube, dass sie diesen Mann spielt. Jetzt wird's wild.
Das ist ganz schön gewagt, ich werde darüber berichten.
Hat auch schon mal Bob Dylan gespielt.
Ja, also nicht? Neu wäre es nicht. Und hier, wie hieß denn in dem Vietnam-Film, das hat er auch eine Frau gespielt.
Ja, Linda Hunt.
Genau.
Ein Jahr in der Hölle.
Genau. Ich kannte sie halt nur aus Kindergartenkorb, deswegen war ich so überrascht, dass sie auch einen Oscar gekriegt hat, geschenkt. Und ich glaube, und das sieht man auch auf dem Foto, dass Sandra Hüller so im Ort eine wichtige Person ist und sie einfach diese Missgunst da irgendwie zeigt. Ich hatte ja kurzzeitig gedacht, dass es vielleicht wie der Besuch der alten Dame nur aus männlicher Sicht ist, aber wir gucken mal, was es wird. Ich freue mich einfach auf Sandra Hüller, und ich glaube, diese Pressekonferenz werde ich mir geben. Also es gibt
alle. Bring uns doch mal ein Autogramm mit.
Nee,
komm, das würde ich nicht machen. Du ziehst die Thüringen-Karte, sagst du von Thüringer zu Thüringer.
Weil du bist ja nicht, also wenn Thüringer. Sie auf meinem Rücken unterschreibt, dann ja, aber sonst nicht.
Aber ich wusste, die
oder was macht man? Nee, vorne macht man auf.
Brust, ja, oder so, ja.
Also ich glaube, sie wird es machen. Also es hätte auf jeden Fall,
auf jeden Fall für eine Schlagzeile. Beliebter Radio-Frei-Reporter löst Skandal auf der Pressekonferenz mit Sandra Hüller aus. Ja.
Also was mir halt wirklich fehlt, und das merke ich jetzt auch bei den Filmen, es fehlt mir so ein bisschen natürlich das Genre-Kino. Das waren jetzt alle keine, das waren alles.
Das stimmt, ja.
Und das fehlt mir auch. Ich möchte nur sagen, der Film, der da drüber ist, da musste ich bei der Pressekonferenz ganz oft lachen, der heißt Kurtulus, und jedes Mal denke ich, dass George Clooney mitspielt. Ich weiß nicht, warum.
Das stimmt. Das Bild kann also, wer das sehen, Bild sieht mal aus, sieht, als ich ob so George gedacht, Clooney einen türkischen Landsmann spielt. Ja, ja.
Also es ist wirklich, ich bin halt froh, wenn auch mal ein paar bekannte Leute kommen von Regisseur, aber wir haben ja schon im Vorbericht am Donnerstag haben wir ja schon gesagt, dass es dies ja wirklich, ist vielleicht ein gutes Statement von Trisha Tuttle. Das muss man einfach auch mal sagen. Pass auf, ich hätte jetzt alle einladen können, die immer gerne hin, dann hätte man hier Petzold nochmal gehabt oder so. Oder nee, wir nehmen einfach die 400 Einsendungen und gucken überhaupt nicht von dem dieses oder irgendwas, sondern holen die nur. Und ich muss wirklich gestehen, da bin ich wirklich schon überzeugt. Also es ist wirklich Tabula Rasa dies Jahr. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie eine Stimmung oder irgendeine Strömung haben muss. Und alle hatten ja auch so Schiss, weil sie ja Amerikaner ist, dass der amerikanische Markt so kommt. Ja, überhaupt nicht gefühlt. Also, dass er überhaupt keine Schwelle irgendwie groß gekommen ist. Aber schlussendlich bin ich wirklich, wirklich froh, dass so ganz viel Unbedarftes da ist. Weil so will ich ja auch das Kino sehen. Ich schaue ja das Kind so mit kindlichen, unschuldigen Augen. Und ich glaube, dass das bestens geeignet für mich ist dieses Jahr.
Also, Dann können wir nur sagen, wir sind gespannt, wenn du die Filme jetzt alle gesehen hast, was du dann am Montag uns über die genannten Filme noch wusstest, nicht, was du am Montag dann uns erzählen wirst. Immer schön einschalten.
Auch was sich lohnt.
9 und 11 oder Montag auch zwischen 7 und 9 möglicherweise bei Universal. Und wir stellen es natürlich auch alles online, deine Berichte weiterhin. Da gibt es ja jetzt schon einiges, was sich da angesammelt hat. Also Patrick berichtet weiter von der Berlinale und gleich werde ich mal berichten von meiner allerersten Berlinale von vor 25 Jahren. Mein persönliches Berlinale-Tagebuch 2001.
The mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what the mama saw, it was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Mama, take me away, but the press let the story leak. Now when the radical priest come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard.
Meine erste Berlinale vor 25 Jahren, damals im Februar 2001. Gerd Schröder war noch Bundeskanzler, Berlin gerade wieder Hauptstadt geworden und der Potsdamer Platz im Herzen Berlins, der war nach ein paar Jahren wieder aufgebaut worden und ehrlich gesagt ziemlich hässlich. Aber genau dort sah ich an einem kalten Mittwoch meinen ersten Berlinale-Film überhaupt. Und es ging alles los mit einer Schlacht im Zweiten Weltkrieg.
If the Germans capture this city, the entire country will collapse. I want our boys to resist.
Der Berlinale Eröffnungsfilm Duel, Enemy at the Gates. Nun ja, die Begeisterung hielt sich seinerzeit in Grenzen. Selbst im offiziellen Berlinale Archiv heißt es selbstkritisch, ich zitiere, begonnen hatte Moritz de Hadelns letzte Berlinale, der Hadeln war der Festivalleiter, allerdings mit einem Fehlstart. Die französisch-deutsch-amerikanische Koproduktion Enemy at the Gates eröffnete das Festival und fiel bei Kritikern und Publikum gnadenlos durch. Das hochkarätig besetzte und 180 Millionen Mark schwere Stalingrad-Drama sollte Deutschland und insbesondere die Studios in Babelsberg als internationalen Produktionsstandort profilieren. Dieser Versuch wurde jedoch von vielen Kritikern als ein unangemessenes Wir-sind-wieder-wer interpretiert. Zitat Ende. Dieser erste Film war also schon mal nix. Aber für mich wesentlich wichtiger auf der Berlinale damals, all die Rituale kennenzulernen. Also sich immer viel Wasser besorgen, viel trinken, Film schauen, danach in die PK gehen, das heißt Pressekonferenz, dort zuhören und, wenn ich besonders mutig bin, vielleicht sogar Fragen stellen.
Ja, Bernhard Hucke, Frame 25. Ich habe eigentlich nur zwei Fragen. Und zwar, einmal wollte ich wissen, als man die Dokumentation gesehen hat, ging es einem ja immer so, man hat die Filmausschnitte gesehen, hat überlegt, wer sagt jetzt was dazu aus? Und bei Shining hatte ich erwartet, vielleicht sagt ja auch Stephen King etwas dazu. War nicht bereit, eine Aussage zu machen? Wäre meine erste Frage gewesen.
Ich habe das Stephen hier King bin gar übrigens gefragt. Ich. Das Problem sehr, sehr schüchtern. 24 Jahre alt, Student der Medienwissenschaft. Und ich frage hier gerade Jan Harlan, Schwager und Produzent der letzten Stanley Kubrick-Filme, etwas zu einer Dokumentation über Stanley Kubrick.
Es begann mit dem Plan 1 Stunde 40 Minuten. Dann wurde das auf 2 Stunden hochgeschraubt. Schließlich habe ich mit Warner Brothers vereinbart, machen wir doch 2 Stunden und 15 Minuten, dann können wir das so 3 mal 45 Minuten machen. Aber das ist nun wirklich die Grenze. Ich habe so viel Material und so viele gute Leute, die ich überhaupt nicht berücksichtigen konnte. Auch von den Leuten, die ich habe, ist so viel Material da, was ich nicht mehr verwenden konnte.
Fällt uns gerade ein, bei Woody Allen und Martin Scorsese, sind die freiwillig an Sie herangetreten, wo Sie gehört haben?
Nein, natürlich nicht.
Ich habe
Martin Scorsese gefragt, ob er das tun würde, und ich bin sehr glücklich, dass er sich bereit erklärt hat. Er hat 3 Stunden lang an der Kamera gesprochen. Bei seinem Tempo ist es so ein Buch, wenn man das ausdrückt.
Er spricht da sehr schnell, das ist ja aufgefallen.
Ah, es ist fantastisch, ein ganz fantastischer Mann.
Ganz kurz vielleicht nur zu beantworten, es gibt ja auch die Fortsetzung von 2001, 2010 von Peter Hames. Hat da Stanley Kubrick irgendwelche Bemerkungen dazu gemacht?
Nee, damit hatten wir gar nichts zu tun. Der Arthur C. Clarke...
Ist schon komisch, mich nach all den Jahren wiederzuhören. Ich sehe mich direkt in der Situation, wie ich damals hin und her laufe, ganz aufgeregt wie ein kleines Kind im Bonbonladen. Immer mit dabei habe ich meine kleine analoge Kleinbildkamera zur Erinnerung. Im Jahr 2001 gab es noch keine Smartphones. Und ich hatte einige wichtige Persönlichkeiten vor der Kamera. Zum Beispiel einen ganz besonderen Filmstar, Kirk Douglas, also Spartacus persönlich, damals 84 Jahre alt. Hier gehen wir mal direkt hinein in die Pressekonferenz zu Kirk Douglas. Es wurde ihm damals eine Hommage gewidmet und er hat den Goldenen Bären erhalten.
So, meine Damen und Herren, ich bin gebeten, unser Ehrengäste, Kirk Douglas.
Kirk Douglas.
Zu hören ist hier Moritz de Hageln. Wir haben ihn eben schon kennengelernt, den damaligen Festivalleiter.
Can we now ask the photographers please to sit down? And maybe now I can introduce you properly. When I talk of lifetime achievement, just to remember 3 numbers. According to our reckon, Kirk Douglas has acted in 88 films, has produced 5 films, has directed 2 films, and, has done many other things together.
Was hat gesagt?
What did he say, says Kirk Douglas in German?
Ich kann es durch... Sehr gut sprechen.
My German is not
aber
very
hier,
good.
Ich habe in Universität studiert.
So but I did study German at a university.
Machen.
So I hope that
aber
I'll be able to make myself understood.
Auf Englisch.
But I think I'd be better saying this
so
in English.
Oha, Kirk Douglas spricht sogar ein bisschen Deutsch. Und da wir gerade dabei sind in dieser Kirk Douglas-Pressekonferenz, hier auch nochmal eine erste Kostprobe, welche Fragen so von den internationalen Journalistinnen und Journalisten so gestellt werden. Beispiel 1.
Mr. Douglas, my name is Jan Lumholt, I'm from Stockholm. Big fan of your work. 88 films you have made, and some of them... In some of them you wear shoes, and in some of them you wear sandals. And I would like to know which are your favorites, your shoe films or your sandal films?
You know, when I select a film to make, I never think about trying to get a film where I'm wearing the white hat, the good guy. I always like to select a role where I can play something that excites me. And very often I feel that virtue is not photogenic. And very often the roles where I play a bad guy are more interesting.
Soweit Kirk Douglas. Es ging um die Frage, was er lieber mochte, seine Sandalenfilme, also wenn er Sandalen trug, oder seine Schuhfilme, also die Gegenwartsfilme, wenn er eben nicht historisch unterwegs war. Ich sehe übrigens relativ viele Stars auf meiner ersten Berlinale. Neben Kirk Douglas sind das Sean Connery, also James Bond, Anthony Hopkins, Hannibal Lecter, Hans Zimmer, der berühmte Filmkomponist, der zuletzt ja unter anderem den Dune Store gemacht hat, Juliette Binoche, französischer Star, Jude Law, der war damals ziemlich angesagt und unter anderem für einen Oscar nominiert worden für der talentierte Mr. Ripley, und ein gewisser Steven Soderbergh.
And the director Steven Soderbergh.
Der war damals der angesagteste Regisseur der Welt und hatte gleich zwei Filme im Gepäck, die für Aufsehen sorgten, Erin Brockovich und Traffic. Traffic lief auch auf der Berlinale, und auch hier hören wir mal hinein in die Pressekonferenz von damals.
I think the studio system as it's traditionally known is going to slowly drift away. I think you're going to see more situations coming up with sort of the Joe Roth model, where somebody goes, gets a certain amount of money, makes an output deal with a series of studios, and basically is just using the studio as a distribution apparatus and not for development. And I think you're going to see that more and more.
Interessant bei der nächsten Frage ist, dass es um ein mögliches neues Projekt von Soderbergh geht. Und hier erwähnt er in der Antwort den Namen eines Youngsters, noch relativ unbekannten Regisseurs, Christopher Nolan. Ihr habt vielleicht schon von ihm inzwischen gehört. Er hat The Dark Knight gemacht, Inception, Interstellar, und im Sommer kommt die Odyssee.
Jakob Leindam from Screen International. Could you comment on your name being attached to the remake of the Norwegian title Insomnia?
Right, I'm involved with Insomnia as an executive producer. It's being directed by a young filmmaker named Christopher Nolan, who directed a film called Memento that some of you may have seen, which I thought was extraordinary. And I'd seen Chris's first film, Following, when it came out. And somebody who worked with Chris had heard that I'd liked Memento and called me and said, you know, Chris is trying to get onto this film Insomnia at Warner Brothers, but they're going after sort of huge name directors. And so I called Warner Brothers and said, I really think you should hire this guy to make this movie. And pushed them very hard. And they agreed to do that. And in the process asked if I wanted to come on the project as an executive producer, which I did. So it's been great working with Chris.
So, und jetzt schleichen wir uns mal gedanklich wieder raus aus dem Raum der Pressekonferenz zu Traffic im Jahr 2001. Ich war damals noch ziemlich fit, aber gleichzeitig auch ziemlich erschöpft nach 10 Tagen rund um die Uhr Filme schauen. Bis zu 6 Filme täglich hatte ich gesehen. Am Ende waren es rund 40 insgesamt. Also schon anstrengend, aber rückblickend auch sehr schön. Diese allererste Berlinale meines Lebens vor 25 Jahren.
Was würdest du tun, Heathcliff, wenn du reich wärst?
Vermutlich das, was alle reichen Männer tun. In einem großen Haus wohnen. Grausam zu meinen Untergebenen sein. Eine Frau suchen.
Eine Frau? Welche Frau?
Heathcliff, du bist nicht genug. Nicht für sie.
Soweit ein Ausschnitt aus Sturmhöhe, einer Literaturverfilmung, die schon mehrfach verfilmt wurde, jetzt mit Jacob Elordi und Margot Robbie in den Hauptrollen. Es geht um die Liebesgeschichte zwischen Heathcliff und Catherine im viktorianischen England des 18. Jahrhunderts. Wie gut ist dieser Film wirklich? Das haben wir uns gefragt und deswegen einfach mal Menschen gefragt, die diesen Film jüngst gesehen haben. Entschuldigung, Radiofrau aus Erfurt, Sie haben gerade Sturmhöhe gesehen. Wie berührend ist der Film?
Ich fand ihn zu kitschig. Also zu kitschig einfach.
Sag du mal was dazu.
Ja, war nicht schlecht.
Würden Sie den weiterempfehlen?
Ja, aber noch mal sehen würde ich ihn auch nicht.
Also was hat Ihnen dann weniger gefallen?
Och, das kann man nicht so sagen. Es war ein bisschen in der Länge gezogen. Man hätte es kürzer fassen können.
Entschuldigung, Radio Freies Erfurt, ihr kommt gerade aus Sturmhöhe. Ich wollte nur mal wissen, die Meinungen sind sehr unterschiedlich. Wie berührend war jetzt diese große Liebesgeschichte für euch?
Nicht berührend, nee.
Also hat euch nicht überzeugt? Also wann hat er so große Bilder gehabt und so weiter?
Nee, gar nicht.
Würdet ihr es weiterempfehlen oder eher nicht?
Nicht unbedingt.
Warum nicht? Also wenn es einen Hauptgrund...
Weil es Schnulli war, weil es hier Spinne war.
Hallo, Sie kommen gerade aus Sturmhöhe. Wie gut ist der Film?
Ich fand ihn gut, erwartbar, die Bilder. Opulent, kann ich nur sagen.
Und hat er Sie berührt am Ende? Es ist ja auch eine dramatische Geschichte.
Ja, sicher, sie ist ja nicht so ganz nach dem Buch, beziehungsweise ist ja frei, aber berührt. Ich sehe es ein bisschen in meinem Alter schon ein bisschen mehr, die Bilder, die mich beeindruckt haben, nicht?
Ich habe im Publikum immer mal lachen gehört, ja? Also wie ging es denn euch?
Ja, auch ein bisschen so. Also es war von allem ein bisschen was dabei. Teilweise war es ein bisschen zu kitschig, dass man lachen musste. Also so ging es mir. Ich musste teilweise lachen, weil es zu kitschig war.
Man muss das erstmal verarbeiten, glaube ich.
Man kann ja mal den Test machen. Wenn jetzt euch jemand fragen würde, mein Gott, ihr wart in Sturmhöhe, würdet ihr diesen Film weiterempfehlen?
Schon, ja. Ja, wenn man diese Art von Film mag, dann ja.
Also ich muss ehrlich sagen, ich fand ihn besser als erwartet. Es hat mich wirklich berührt, es hat mich betroffen. Es war ganz großes Drama mit ganz vielen tollen Bildern und toller Musik und tollen Schauspielern, das muss ich echt auch sagen. Es war natürlich auch Edelkitsch und es war auch ein bisschen drüber, aber das haben wir ja gewusst und von daher war das trotzdem ein sehr, sehr schöner Abend.
Würdest du ihn weiterempfehlen?
Das habe ich tatsächlich auch überlegt, ob ich meiner 17-jährigen Tochter die doch etwas heißen Sexszenen zeigen möchte, empfehlen möchte. Doch, ich würde ihn weiterempfehlen, weil es, glaube ich, so alle Facetten so einer Liebe auch zeigt. Ne? Die tolle Anfangsphase, die heißen Zwischenphasen und das dramatische Ende.
Soweit Stimmen und Eindrücke zum Film Sturmhöhe, einer Neuverfilmung des Literaturklassikers von Emily Bronte. Und diesen Film, wer sich eine eigene Meinung dazu bilden will, könnt ihr sehen im CineStar in Erfurt.
Am Ende landete ich wieder da, wo ich angefangen hatte. Ich besaß immer noch meinen Riecher für die Sieger und ich konnte immer noch eine Menge Geld für alle möglichen Leute zu Hause verdienen. Also, warum eine gute Quelle versiegen lassen? Tja, das war's.
Louis, ich glaube, dies ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Ich bin immer bei dir.
Also, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wir sehen uns später noch auf dem Weg nach Westen.
Und es war schon wieder mit zwei glorreichen Halunken. In zwei Wochen geht es uns wieder am 28. Februar. Dann reden wir unter anderem über The Moments, einen Film, auf den sich viele freuen, weil die Musik von Charlie XCX kommt mit Rosanna Arquette und Alexander Skarsgård. Dann werden wir schauen, du hast gesagt, du
viele warten auf Goat.
Ja, klär mich auf.
Ja, ein Sportlerfilm mit Tieren. Aber kommt bei den Kindern im Trailer, sah das mal richtig gut an. Ist von Sony Pictures, die ja dieses Jahr mit Demon Hunt das so einen Erfolg hatten. Und das ist das neue Werk. Da sind wir ganz gespannt drauf. Sieht wahnsinnig spaßig und visuell richtig cool aus.
Also auch das ist Thema. Da gibt es einen neuen Film mit Mads Mikkelsen.
Der Trailer sieht so geil aus.
Das Bunny, ja. Ja. Er hatte gerade Therapie für Wikinger, fand ich ja großartig. Jetzt also schon wieder ein neuer Film. Und dann können wir sagen, Marty Supreme. Also ich erwarte eigentlich nicht viel. Das ist mir zu gehypt. Ich bin Fan von Timothy Chalamet, er spielt einen Tischtennisspieler. Jetzt guckst du mich so entsetzt an. Ich gehe rein, keine Sorge.
Gut.
Aber ich, ganz ehrlich, der Trailer, schaut ihn euch an, ist jetzt nicht so, dass man danach sagt, hey.
Aber da vertraue ich wirklich. Also das, ich finde, im Trailer sieht man schon Dynamik. Man sieht auch Timothée, der wirklich eine Rolle spielt. Also alle sagen ja immer, Timothée macht immer das Gleiche. Das ist überhaupt nicht wahr. Und ich finde, der auch Oscar-Nominierung, ich freue mich der wirklich wie ein Schnitzel. Wie ein veganes Schnitzel, aber ich freue mich drauf.
Ja, kann schon sagen, das finde ich wieder toll, dass jetzt im Zuge der Promo, kann man auch aktuell in CineStar gehen, werden Tischtennisplatten aufgestellt.
Nein.
Du kannst jetzt im CineStar, in dem Foyerbereich, wo die Kassen sind, haben die eine Tischtennisplatte aufgestellt, wegen Marty Supreme, und kannst da Tischtennis spielen. Müssen wir machen.
Ja, machen wir.
Gibt's, ehrlich gesagt, früher hätte ich gesagt, oh Gott, ich kann es kaum noch erwarten, gibt's einen neuen Film von Jim Jarmusch, hat Filme gemacht wie Night on Earth, wie Dead Man, Kultregisseur, vor allen Dingen der 90er und ausgehenden 80er, hat jetzt einen Film gemacht, der immerhin in Venedig bei den Filmfestspielen den Hauptpreis gewonnen hat.
Die Goldenen
Löwen. Father, Mother, Sister, Brother. Wir schauen uns die natürlich an und besprechen den für euch, aber ehrlich gesagt, Jim Jarmusch, jetzt bin ich auch mal ein bisschen frech, die beste Zeit, die liegt auch ein bisschen hinter ihm.
Was war das letzte? The Dead Don't Die?
Das müsste das letzte gewesen sein.
Und ich
bin überrascht, es gibt da schon Screen 7, über den wir theoretisch reden können.
Ja.
Und diesmal von, jetzt halte ich fest, Kevin Williamson. Da muss man dazu sagen, der ist ja der Urautor von der Scream-Reihe, also die Drehbücher der meisten Scream-Filme geschrieben, obwohl sie oft von Wes Craven inszeniert wurden. Und deswegen Scream 7.
Ich bin auch überrascht, Trailer sieht ganz furchtbar aus, aber die Scream-Filme haben, wenn sie ihre Meta-Ebene eingesetzt haben, immer für Unterhaltung gesorgt. Deswegen, ich bin gespannt.
Also, wir haben viel im Gepäck.
Oh,
schaltet wieder ein und wir sagen Tschüss.
Tschüss.
What's your name?
Victor,
mein Sohn, nice to meet you.
That's Boxer.
And that's Blinker.
You're Berlin guys then.
I show you our world.
Was ist das für eine Scheiße? Ich spreche kein Deutsch.
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin auf Radio Frei.
In my mind.
Love's gonna make us fine.